Ja, der Dani hat es bereits angedünnt. So ein Thema von der idealen Gemeinde muss ja einen Grund haben. Und ich denke, das kann auch nur ein Gastprediger über das Thema reden. Einer, der die Gemeinde nicht kennt. Und damit sie keine falschen Gedanken haben, der Dani hat mich also nicht vorgewarnt. Also du müsstest jetzt einmal so oder so reden. Auch der Thomas nicht. Das ist jetzt mehr aus einer Beobachtung von der Gemeinde Jesu als solches in unserem Land. Ich rede nicht nur über die ideale Gemeinde, Sie haben es vielleicht unten schon gesehen, Einheit und Differenzbereinigung in der Apostelgeschichte. Geht also darum, was hat die ideale Gemeinde von Apostelgeschichte 2 bis 4 nachher für Turbulenzen erlebt, wo bis heute immer noch die Gemeinde von Jesus beschäftigt. Auch in unserem Land. Alte Gemeinden, die haben ja Mühe zu wachsen. Heute schiessen neue Gemeinden wie Pilze zum Boden aus. Letzten Herbst bin ich in einer Hillsong-Gemeinde gsi. Haben Sie vermutlich noch nie gehört. Die gibt es in Konstanz, gibt es aber vor allem in Australien, in Sydney ist die entstanden. Und jetzt sind sie nach Europa gekommen, haben jetzt in Zürich auch eine Filiale eröffnet, wo per Video übertragen wird von Konstanz her. Und die haben ein enormes Wachstum. Es gibt dauernd neue Gemeinden und die alten, die müssen schauen, dass sie einigermaßen überleben. Wir haben unterm Strich in der Schweiz ja kein Gemeindewachstum. Es gibt Gemeinden, die wachsen, aber die wachsen meistens auf Kosten von anderen. Ich bin Mitglied in der Kishoner Gemeinschaft Fuse. Wir haben, wo wir gekommen sind, vor 10 Jahren etwa 250 Gottesdienstbesucher gehabt und jetzt sind es noch um die 200. In der Zwischenzeit ist ICF entstanden in Schaffhausen und die haben uns einen Teil von unseren Jungen geholt. Und meine Politik ist immer, auch schon, wo ich schon geleitet habe, es wird nie geschumpfen gegen eine andere Gemeinde. Auch nicht gegen ICF, sondern wir müssen bessere Arbeit leisten, damit die Leute nicht davon gehen. Ich bin sehr gespannt auf das, was ich hier in Wettingen erlebe. Der Dani hat mir mal gesagt, es gibt zwei Gottesdienste, im Parterre, der klassische, eher ein bisschen konservativ, und im zweiten Stock der Moderne, ich denke, das habe ich jetzt noch nie gehört. Hintereinander, da hört man es etwa die. Zuerst ist im Viertel ab 9 der Bethel, zum Beispiel in Zürich, Viertel ab 9 der konservative Gottesdienst, die sagen dem so. Und nachher gibt es eine Pause und dann um 11 Uhr kommen dann die Modernen. Das gibt es an verschiedenen Orten, aber die Gefahr von dieser Art ist, dass man auseinanderdriftet. Und wenn ich das gehört habe von Wettingen, ich denke, das ist vermutlich die Lösung. Dass man parallel zwei Gottesdienste anbietet und man kann auslesen, wollte ich jetzt eher bei denen mit lauter Musik und Englisch oder bei denen, die es lieber ruhiger haben. Ich finde das wunderschön. Und nachher sieht man einander ja gleich dann beim Kaffee. Also ich gratuliere Ihnen zu der Lösung, die Sie gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, dass finanziell einiges zusätzlich kostet, wo jetzt so eine Gemeinde, die es anders macht, nicht hat. Aber es lohnt sich, glaube ich, im Blick aufs Gesamte. Aber jetzt gehen wir zum ersten Punkt. Wo ist denn die ideale Gemeinde? Dort will ich auch sein. Und wenn ich gefragt wird, wo ist die, dann sage ich in der Apostelgeschichte. Wir finden die ideale Gemeinde in Apostelgeschichte 2 bis 4. Ich habe zwei Beispiele genau da. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, jetzt hier nur noch schalten. Kannst du mal eine weiter? Ja, dann machen wir es so. Apostelgeschichte 2, 44 heißt, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und in den Häusern. Oh, da das mal schauen, wie das in dieser Gemeinde aussieht. Täglich? Ja, kannst du denken, am Sonntagmorgen höchstens. Aber doch nicht täglich. Und wenn nachher unter der Woche etwas angeboten wird, ja, dann sind vielleicht noch die Hälfte da oder ein Drittel. Und wenn eine Gebetsstunde angeboten wird, 10%. Also ja, eben, ich weiss nicht, wie das da in Wettingen ist. Vielleicht sage ich jetzt alles falsch. Ich rede als einer, der von außen kommt. Und darum kann ich so frei erzählen. Aber täglich, und dann, achtet Sie mal drauf, täglich einmütig. Täglich Gegner unter Umständen, aber einmütig. Das geht doch nicht. Wir kennen doch alle die komischen Krauts in einer Gemeinde. Die, die so falsch singen. Oder die, die immer am Rand stehen und niemand kümmert sich um sie. Wir haben viel mehr Gemeinde wechseln. Nicht, weil sie es nicht gefallen hat in der anderen Gemeinde, sondern, wie es der Dani schon gesagt hat, weil wir halt einmal in neue Aufgaben berufen worden sind. Wenn wir neu in eine Gemeinde sind, dann haben wir immer den Eindruck gehabt, jetzt haben wir sie gefunden. Die ideale Gemeinde. Und das geht meistens so etwa ein Jahr, zwei, und dann fängt es an zu bröckeln. Und mit der Zeit hat man den Eindruck, ja, ist es denn die richtige? Und dann gibt es so Schmetterlingtypen, die suchen dauernd die schönsten Blumen aus, um den Nektar zu holen. Aber sie bleiben nicht. Es gibt eine zweite Stelle der Apostelgeschichte, 4, Vers 32. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Das wäre schön, wenn das ein Kompliment wäre für deffige Wettinge. Ein Herz und eine Seele. So stellen wir uns die ideale Gemeinde vor. Leider hat die nicht Bestand. Aber gehen wir mal zum Nächsten. Einheit hat immer Auswirkungen. Auch zahlenmässige Auswirkungen. Eine Gemeinde, die eins ist, die Einheit ausstrahlt, die wächst. Und eine Gemeinde, die nicht mehr wächst, muss sich die Frage nach der Einheit stellen. Ich habe nochmal schnell die Zahlen versucht darzustellen, wo man in der Apostelgeschichte findet, wie gross die Gemeinden gewesen sind. Das heisst nämlich, Apostelgeschichte 2, 47, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag. Die kleinste Zahl, die man in der Apostelgeschichte findet, ist Zahl 11. Das sind die 11 Jünger, die nach Ostern noch da sind. Der Judas ist ja nicht mehr da gewesen, der hat selbst mal gemacht, sind noch 11 geblieben. Das ist die kleinste Zahl, die man findet in der Apostelgeschichte. Die zweite Zahl ist 120. Das sind die, die am Pfingsten zusammen sind zum Gebet. Das ist die zweite Zahl. Die dritte Zahl, die ist dann die bekannte, 3000. Hast du nochmal schalten? 3000 in Apostelgeschichte 2, Vers 41. 3000, die zum Glauben sind, durch eine Predigt von Petrus. Dann ist älter so. Erfolg wünschen dafür, für die Gemeinde. Dann müssen wir ja wieder bauen. 3000 auf einen Klapp und die werden alle getauft und gehören dann zur Gemeinde. Die vierte Zahl, die man findet, das ist die Zahl 5000 in Apostelgeschichte 4, Vers 4. 5000. Nachher finden wir keine Zahlen mehr. Wir finden noch Hinweise, die Gemeinde wuchs. Dauernd sind neue dazugekommen, aber man findet keine Zahlen mehr. Die haben keinen Computer gehabt und Rechnungsmaschinen und so. Und haben halt gesagt, es sind viele gewesen. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Und so stellen wir uns das vor. Das wäre es eigentlich. Ein kontinuierliches Wachstum. Aber wir müssen uns verabschieden von einer Illusion. So eine ideale Gemeinde lässt sich auf die Länge nicht durchhalten. Auch in der Apostelgeschichte nicht. Und jetzt kommt der tröstliche Teil. Der erste Teil ist eher demoralisierend. Also das erreichen wir ja nie. Die grösste Gemeinde, die ich besucht habe, war die vom Yonggi Cho in Seoul. Da war ein Saal mit 25'000 Sitzplätzen, gestossen voll. Und nebenzu hat es noch einen, wo es übertragen worden ist. Und dann sind wir noch weiter rauf, dort war nochmal ein Saal gewesen. Insgesamt in einem Sonntag 700.000. Ich will nicht in dieser Gemeinde sein. Das wäre mir zu gross. Aber den Koreanern hat das gefallen. Endlich mal einer, der sagt, was durchgeht. Wir müssen uns verabschieden von einer Illusion. Ich möchte gerne schnell die 5 Phasen, ich gehe nochmal weiter, die 5 Phasen von einer idealen Gemeinde oder von einer Gemeinschaft. Kann auch eine Freundschaft sein. Die 5 möglichen Beziehungen in einer die 5 möglichen Phasen in einer Beziehung. Phase Nummer 1 ist die Phase vom Zueinander. Das kann Mann und Frau sein, die sich kennenlernen. Das kann aber auch eine ganz normale Freundschaft sein. Zwei Menschen lernen sich kennen, finden Gefallen aneinander und sagen, wir möchten gerne ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Du bist ein interessanter Mensch, du bringst neue Aspekte in mein Leben hinein. Wir fangen an, miteinander zu diskutieren. Ich tue mich jetzt einmal auf die Ehe beziehen für die nächsten paar Schritte. Aber es gilt eigentlich auch für andere Beziehungen. Phase Nummer 2 ist die Phase vom Miteinander. Und die geheiratet sind, die mögen sich noch erinnern an diese Phase. Das ist die Phase, wo die Uhr immer zu schnell läuft. Wo man dauernd Zeit braucht und man hat noch so viele Themen und jetzt müssen wir schon wieder auseinander. Phase, wo nicht eng genug kann sein. Auch die ersten paar Wochen von der Ehe. Bis dann anfängt ein bisschen schwieriger werden. Aber so die ersten paar Wochen, also an die denke ich noch gerne. Sannazzaro für meine Frau und mich. Das sind noch Zeiten gewesen. Die Phase, das wäre Apostelgeschichte 2 bis 4. Sie waren täglich einmütig beieinander. Leider hebt die Phase nicht lang, sondern es kommt zum Nebeneinander. Man geht noch den gleichen Weg, aber hat sich nicht mehr so viel zu sagen wie früher. Kommt auch in der Ehe vor. Unser 8., unser 15. und 22. Ehejahr sind bei uns sehr schwierig. Wir haben nicht mehr Krach gehabt als früher, aber wir haben dann plötzlich nicht mehr viel zu sagen gehabt. Es ist langweilig geworden in der Ehe. Wir haben nachher versucht, einmal zu analysieren, woher ist es das gekommen, dass es plötzlich so komisch geworden ist. Wir haben dann gemerkt, dass es auch mit den neuen Diensten zu tun hat, mit einer neuen Rollenverteilung. Wenn der Mann oder die Frau die Stelle wechselt zum Beispiel, dann kommt etwas völlig Neues in die Nähe rein, wo man zuerst sich wieder zurecht kann finden. Wenn mich gefragt werden, ja, warum habt ihr euch denn wieder gefunden? Dann nachher kann ich nicht sagen, was es war. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Pensionierung. Wir haben ja alle auch Pensionierte in unserer Mitte. Vorher hat man getrennt die Arbeitsplätze gehabt und konnte verschwinden, wenn es schwierig geworden ist. Ich muss ins Büro. Und dann habe ich gedacht, hey, jeden Tag mit dieser Frau immer zusammen sein. Geht denn das? Wir haben es so gelöst, ich habe ein eigenes Büro in unserer Wohnung. Und dort mischt sie sich normalerweise nicht rein und ich mische mich nicht in den Haushalt rein. Ich kann nicht kochen zum Beispiel. Und so haben wir uns gefunden und wir finden es unheimlich interessant, der Ruhestand. Die ersten 5 Jahre vom Ruhestand habe ich gesagt, das ist die schönste Zeit von meinem Leben. Ich muss nicht mehr, aber ich darf. Dann sind gesundheitliche Schwierigkeiten gekommen. Ich würde nicht mehr sagen, es ist die schönste Zeit, aber es ist eine schöne Zeit. Auch mit meiner Frau. Wir haben gelernt, auch Konflikte schneller zu bewältigen als früher. Und es ist gut, dass wir noch zusammen sein dürfen. Sehr oft kommt es dann zur Phase vom Auseinander und leider dann auch zur Phase vom Gegeneinander. Etwa 50% der Ehen in der Schweiz werden da geschieden. Und was da einmal an dreckiger Wäsche gewaschen wird, das ist Tragisch, tragisch. Ich habe einen Prediger begleitet in einer Scheidung. Der leidet heute noch dran. Und er hat gesagt, er wird nie mehr traurig machen. Der ist so tief verletzt durch das, was dort passiert ist. Inzwischen ist seine Frau gestorben. Es ist nichts Schönes. Leider findet das sehr oft statt. Und die kritische Phase, das ist die da. Was machen wir, wenn es erst mal klopft? Ich habe über 30 Bärli vertrauen. Die letzten erst vor etwa anderthalb Jahren. Habe ich mich gewundert, dass die mich noch fragen. So eine Alte, da sollten doch Jüngere dran. Eine von den wichtigsten Fragen bei diesen Ehevorbereitungsgesprächen, die wir hatten, ist, haben wir schon Streit miteinander? Ich würde kein Bärli trauen, wo die Frage mit Nein beantwortet. Wir müssen miteinander streiten lernen, schon bevor wir uns definitiv das Ja geben. Ich kann mich erinnern an ein Bärli, das jetzt in Mürenlos wohnt. Ich denke, als ich hergefahren bin mit dem Zug, ja, da sind sie jetzt. Die haben einen Krach gehabt in ihrer Verlobungszeit. Also unwahrscheinlich. Aber die haben mir gefallen. Die haben gelernt, mit dem wieder auszukommen, Frieden zu schliessen, einander zu vergeben und wieder miteinander können zu betten. Das muss man lernen, das haben wir nicht im Blut. Ich habe da zwei Gläser mitgebracht. Zwei Weingläser. Ich bin Teil von einem Siebener-Club, sieben Männer, wo wir uns zweimal im Jahr zu intensiven Gesprächen treffen, wo ich sehr viel Freundschaft erlebe, sehr viel Interesse, sehr viel Seelsorge auch. Schon seit mehr als 20 Jahren treffen wir uns in diesem Kreis. Und dann am Mittag gehen wir einmal schön essen miteinander. Und dann gibt es ein Gläschen Wein. Dann sind wir so am Anstoßen gsi und dann sagt plötzlich der Samuel Pfeiffer, der, der die Zunehalde geleitet hat in Riechen, wo wir angestoßen haben, das ist jetzt Kleinhirn gsi. Wenn ich gross angeschaut, was hat er gesagt? Kleinhirn? Was hat das mit Wein zu tun? Dann sagt das Kleinhirn da hinten dran, das misst Geschwindigkeit und Distanz. Geschwindigkeit und Distanz, damit es dann auch schön tönt. Wenn das Kleinhirn nicht richtig arbeiten würde, dann würde man schnell zusammen tätschen und dann hat man kein Wein mehr. Und das ist mir so inne. Unser Streit lebt von der Geschwindigkeit und von der Distanz. Wenn ich mit meiner Frau Krach hatte, dann habe ich schon, bevor sie geredet hat, gewusst, was sie jetzt wird sagen. Und habe schon meinen zweiten Pfeil gleich gehabt, wo ich sie dann auch werde treffen. In einem Eheseminar, das wir besucht haben, meine Frau und ich, wir müssen lernen streiten. Und zwar auf eine andere Art. Ich habe ihr einen Vorwurf an den Kopf rühren. Also ein echter Vorwurf, der jemand mal vorgekommen ist. Ein Kopf rühren. Und bevor sie eine Antwort geben durfte, hat sie mit eigenen Worten meinen Vorwurf wiederholen. Also wenn ich dich recht verstanden habe, dann meinst du Folgendes. So. Und bevor ich ihr wieder eine Antwort geben durfte, habe ich ihre Antwort analysieren, mit eigenen Worten wiedergeben. Wir haben nicht streiten. Sie können das mal nächste Ehekrach ausprobieren. Sie können nur streiten, wenn sie nicht zulassen. Und wenn sie zu heftig aufeinander zutätschen, dann geht's. Wenn meine Frau und ich Streit haben, dann ist meistens nach dem Muster abgelaufen, sie ist immer die Schuld. 90% von der Schuld muss sie auf sich nehmen, 10% ja, das übernehme ich auch. Und so sind wir ins Bett. Und ich Bock, wie ich bin, ich hätte können einschlafen, aber meine Frau nicht. Und wenn ich gemerkt habe, wie sie ins Küsse hineinbringt, dann habe ich es dann gleich nicht übers Herz gebracht, einzuschlafen. Aber es hat manchmal mehr als eine Stunde gebraucht, bis ich parat bin, von meinem hohen Ross über den Abend zu kommen. Sie ist ja explodiert, ich habe ja nur die Zeitung gelesen. Und sie ist schuld. Dabei hat sie schon lange auf mich gewartet, dass ich auch mal mich um das Kind kümmere. Sie hat den ganzen Tag müssen anheben, müssen schauen, dass das Schiff einigermaßen in Fahrt bleibt. Und jetzt kommt er heim und hockt in der Zeitung, anstatt dass er mal. Bis ich bereit bin, hat es lang gebraucht. Und am Schluss von dem Gespräch, wo wir dann halt 2 Stunden weniger geschlafen haben als normal, am Schluss habe ich gemerkt, ja, 90% muss ich auf mich nehmen. Wir haben einander vergeben, wir haben einander Vergebung zugesprochen und dann können wieder miteinander beten. Und dann ist die Luft wieder rein gewesen. Aber es hat alles zu tun mit dem Ring dort. Was machen wir, wenn es geklopft hat? Gehen wir dann einfach irgendwie zur Tagesordnung über? Ja, Zeit heilt unten und so weiter. Oder gehen wir dahinter und reden miteinander? Die Bibel gibt uns 3 Angebote für Konfliktsituationen, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe. 3 Angebote für Konfliktsituationen. Angebot Nummer 1 ist der späteste Zeitpunkt vom Zornende. Der ist klar definiert. Ist im Winter ein bisschen schwieriger als im Sommer, weil die Sonne früher untergeht. Das heisst nämlich in Epheser 4, kannst du nochmal schalten? Im Epheser 4, Vers 26, beim Sonnenuntergang soll man den Zorn begraben. Seid mir, ich kann meinem Zorn gebüten. Jetzt will ich nicht mehr zornig sein. Das ist nicht etwas, wo einfach mit der Zeit verrauchen, sondern ein Entschluss, ich bin jetzt nicht mehr verrückt auf meine Frau. Dem Beispiel, das ich vorhin erzählt habe, hat sie gemerkt, ich bin auch nicht immer biblisch. Wenn ich immer Epheser 4, Vers 26 eingehalten hätte, wäre das, was ich vorhin erzählt habe, gar nicht passiert. So sind wir. Also vielleicht sind sie besser. Aber ich merke, da drin ist einer, der etwas anderes will, als in der Bibel steht. Hilfe Nummer 2, ich mache den ersten Schritt. Ich warte nicht auf den anderen, der sowieso die Schuld ist, ich bin ja fein raus, sondern ich tue den ersten Schritt. Ja, aber wenn der andere offensichtlich die Schuld ist, was machen wir denn? Ich bin viel verletzt worden in meinem Dienst. Und ich habe andere verletzt. Aber das habe ich gemacht. Und das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben für den Ruhestand. Dort, wo ich Menschen verletzt habe oder wo Menschen mich verletzt haben, gehe ich zu ihnen. Und versuche das Gespräch wieder. Ich gehe davon aus, ich werde die Gläubigen wieder sehen im Himmel. Und dann kann ich nicht mehr das Trottoir wechseln. Dann müssen wir an die Augen schauen. Ich bin schon aus so Gesprächen, wo ich den ersten Schritt gemacht habe, obwohl ja der andere eigentlich im Fehler gewesen wäre, bin ich manchmal so klein aus diesen Gesprächen rausgekommen. Der andere hat recht gehabt. Der hat mir die Leviten verlesen, was ich alles falsch gemacht habe. Aber macht ja nichts. Kürzlich war ich an einer Beerdigung am Freitag. Dann habe ich wieder so einen getroffen. Ich mag mich noch an das Gespräch erinnern. Ganz ein schwieriges Gespräch. Ein schwieriger Mitarbeiter war er. Hat anderen das Leben schwer gemacht. Aber ich habe gemerkt, er hat irgendetwas gegen mich. Und ich bin zu ihm. Und der hat mich fertig gemacht. Aber ich kann ihm heute begegnen. Ich kann ihm heute begegnen, kann ihm in die Augen schauen, kann ihm freundlich grüßen, kann ihm fragen, wie geht's, weil es wieder in Ordnung ist. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 23, wir sollen, wenn wir am Opfern sind, vielleicht entspricht das jemand beim Bibellesen heute, wenn wir am Bibellesen sind und dort kommt mir einer in den Sinn, der Mühe hat mit mir, sollen wir zuerst gehen, bevor wir weiter beten. Auch so ein Ratschlag, den man oft nicht beherzigt. Das vierte, Heilung ist möglich, aber wir brauchen Hilfe von außen, damit Heilung möglich ist. Vielleicht sitzt jemand unter uns, ich kann ja so frei reden, der aus einer ganz schwierigen Ehesituation dahergekommen ist. Vielleicht tatsächlich nebeneinander. Es läuft nicht mehr so, wie es früher noch gelaufen ist. Ich kann Ihnen heute Morgen anbieten, es gibt eine Hilfe, von aussen, von unserem Herr. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und dann ist nicht ein Punkt, sondern dann kommt das Und. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Für das ist ja Jesus gestorben am Kreuz, weil wir so schwierige Menschen sind. Ich brauche Vergebung und vor allem ich brauche Vergebung. Ob der andere mir vergibt oder nicht, habe ich nicht in der Hand. Aber ich habe es in der Hand, dass ich mich verändern lasse. Dass ich mich reinigen lasse durch das Blut von Jesus. Vermutlich ist das eine Alterserscheinung. Ich merke, dass ich vor allem in den Nachtstunden, wenn ich mal nicht schlafen kann, immer wieder an so Sachen erinnert werde, die ich nicht gut gemacht habe. Und ich kann dem nur wehren, indem ich zu Jesus gehe, zum gekreuzigten, auferstandenen Jesus und sage, zum Glück bist du gestorben für mich. Zum Glück bist du verstanden. Ich komme zu dir, reinige mich wieder. Immer wieder. Ich brauche es. Wir haben gesagt, Apostelgeschichte 2 bis 4 haben wir die ideale Gemeinde. Was nachher passiert, ist nicht mehr so ideal gewesen. Wir haben in der Apostelgeschichte 4 klassische Konflikte, die bis heute die Gemeinde von Jesus beschäftigen. Und ich werde diese 4 Konflikte nur noch kurz berühren, weil die Zeit schon vorgeschritten ist. Ich werde die noch kurz berühren. Es könnte ja sein, dass der Dani mich wieder mal einlädt für eine Predigt und dann würde ich die Fortsetzung machen. Das ist ein bisschen frech, gell? Aber wenn er wieder mal einen braucht und ging, dann würde ich da gerne ein bisschen drüber reden. Weil an dieser Stelle machen wir Fehler, wo man eigentlich könnte in der Apostelkirche sehen, wie es gegangen ist. Konflikt Nummer 1 ist die Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung. Apostelgeschichte 6. Da hat es ein Murren in der Gemeinde gegeben. Ein Murren. Das heisst, hinten ist etwas gelaufen, was nicht gut war. So entstehen sehr viele Konflikte in der Gemeinde. Nicht durch einen offenen Streit von da vorne, wo jetzt zwei aufeinander losgehen, sondern so ganz hinten durch. Leute, die nicht zufrieden sind mit der Entscheidung von der Gemeindeleitung und dann geht man nicht zu der Gemeindeleitung, sondern geht zu anderen, die auch nicht zufrieden sind. Ist viel einfacher, als zu der Gemeindeleitung gehen. Da finde ich Verbündete, ja, er hat mir auch schon gedacht, genau, man sollte doch endlich mal, gang du doch. Ja, warum nicht du? Ja, nein, ich getraue mich nicht. So ist es losgegangen, der erste Konflikt. Und zwar ist es im sozialen Bereich gewesen. Die Witwen sind unterschiedlich versorgt worden. Die eine haben viel bekommen und die andere nicht. Und das hat Unstimmigkeiten gegeben. Und man hat eben hinten angefangen zu murren. Und dann finde ich großartig, was die Apostel gemacht haben in dieser Situation, wo es ihnen zum ersten Mal zugetragen worden ist, etwas stimmt nicht bei uns, haben sie den Konflikt auf den Tisch gelegt. Haben sie gesagt, wir müssen reden darüber. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Gemeindeleitung. Konflikt thematisieren. Konflikt auf den Tisch bringen, damit man offen darüber reden kann. Der zweite Konflikt ist der Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven. Konservativen, das sind sind gern die, wo nicht mehr wollen verändern. Jetzt haben wir es doch so schön. Wieso muss schon wieder etwas Neues kommen? Bei uns haben sie vor etwa 2 Jahren die Orgel außer Betrieb gesetzt. Ich habe mich von Anfang an gewundert, als ich auf Schaffhausen bin, dass die noch Orgel haben. Nachher ist modern zu und her gegangen, aber die Orgel müssen sie wegen der Konservativen. Ja. Ein Gottesdienst ohne Orgel? Nein, das geht nicht. Wir haben in Wetzikon ein Ehepaar verloren, wegen der Orgel. Wegen der Liturgie sind sie zurück in die Kirche. Das hätte ihnen besser gefallen als der Stil, den wir in Wetzikon hatten. Ich habe sie unter dem Segen von Gott laufen lassen. Wir haben den Konflikt in Apostelgeschichte 10 hat's angefangen. Da hat der Petrus, der an sich eher ein Konservativer war, müssen progressiv werden, weil Gott ihn geschupft hat. Gang zu den Heiden in Caesarea. Dort habe ich eine Situation für dich vorbereitet. Und er geht auf Caesarea in ein Haus von einem römischen Hauptmann, also von einem Heid, von einem, der nicht jüdisch, geht rein und trifft eine Stubenversammlung von AA, wo offen ist für das Evangelium. Er predigt dort, hat scheinbar auch noch mit ihnen gegessen, was ein Jude auch nicht hätte dürfen, ein Konservativer. Hat die Gemeinde gegründet, sind viele zum Glauben gekommen, sie haben den Heiligen Geist bekommen, wie an Pfingsten in Jerusalem. Wunderschöne Situation. Der Petrus ist heim auf Jerusalem von Caesarea. Und wo er daheim ankommt, hat er will mit Freude erzählen, sogar die Heiden sind zum Glauben gekommen. Und was findet er? Eine Luft zum Abstechen. Die haben ihm die Leviten verlesen. Du bist zu Heiden gegangen und hast mit ihnen sogar gegessen. Das macht man nicht. Ja, und jetzt? Was machen wir, wenn moderne Ideen kommen? Sie haben es wunderbar gelöst, dass sie sagen, ja, da unten sind wir eher ruhig, eher konservativ. Im zweiten Stock, da geht es dann bunt her und zu. Also ich bin noch nie da oben gewesen, aber ich könnte mir das vorstellen, modern. Das ist eine wunderbare Lösung, also wenn ich das gehört habe, großartig. Andere Gemeinden haben nicht so schöne Lösungen, aber dauernd Reibereien. Sobald man sich entschließt, wir wollen für alle Generationen zuständig sein, dann haben wir Probleme eingehandelt. Ich weiß nicht, ob Sie den Heinz Struppler kennen. Er ist so ein Pioniertyp der ersten Stunde, ist jetzt auch in meinem Alter, auch im Ruhestand. Der hat New Life gegründet, hat IGW gegründet, hat ISTL gegründet, hat dauernd neues Zeug gegründet. Ein Pioniertyp par excellence. Wo der New Life gegründet hat, ist so eine neue Bewegung gewesen, bin ich Jugendsekretär gewesen von Kishona. Der hat mir durch New Life die besten Leute aus der Gemeinde rausgeholt. Bei euch läuft doch nichts, kommt zu uns. Da ist etwas in Bewegung. Wir haben viel Krach gerade, Heinz und ich. Heute haben wir uns wieder gefunden. Du bist schon in seiner Stube gesessen. Wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Ich schätze ihn sehr als Pionier, aber ist nicht so einfach zum Handeln. Ich habe ihm da gesagt, wo wir so richtig im Streit sind. Wart nur in 20 Jahren, haben die gleichen Probleme wie wir bei der Schonung. In 20 Jahren sind auch Jugendliche, Familien, Mütter und Väter. Und dann wird es langsam ein bisschen kritischer. wo wir im Ländli die neue Tracht kreiert haben mit einer Modeschöpferin. Wir haben der Diakonisse eine neue Tracht verpasst. Und haben dann gesagt, wo die Tracht fertig ist, wunderschöne Tracht, nicht mehr so schwarz-weiß, farbig. Wo wir umgestellt haben, haben wir gesagt, bis 65 muss man umstellen, ab 65 darf man. Wissen Sie, wer die grössten Schwierigkeiten gemacht hat? Nicht die über 65. Es gibt ein kritisches Alter so in der Mitte, zwischen 35 und 55. Die wissen, wir sind noch lange in dieser Gemeinde. Ich will dafür sorgen, dass die Gemeinde so bleibt, wie ich es möchte. Wir hatten eine Diakonisse, die hat sich glatt geweigert, die war um die 50. Ich lege die alte Tracht nicht ab. Und wir, die Oberin und ich, sind vor der Wahl gestanden, entlassen wir die, weil sie ungehorsam ist. Muss gehorsam sein als Diakonisse. Oder darf sie bleiben? Und wir haben gesagt, also, wegen der machen wir keinen Aufstand. Sie ist inzwischen gestorben. Diese Schwester. Man muss flexibel sein. Man muss lernen, flexibel sein. Man muss lernen, grosszügig sein. Die Alten der Jungen gegenüber und die Jungen auch der Alten gegenüber. Aber da wäre noch viel zu sagen, auch über den Musikstil, weiß ich was. Also da gibt's viel, viel Zündstoff. Denn das Dritte sind die unterschiedlichen Lehrauffassungen und Beschneidung. Es sind Lehrer von Jerusalem abgekommen nach Antiochia und gesagt, wenn die Heiden gläubig werden, dann müssen sie sich zuerst beschneiden lassen. Sprich, dann müssen sie zuerst Juden werden und dann Christen. Und zum Glück war der Paulus gerade auf Heimaturlaub und hat sich gewehrt. Das stimmt nicht. Das steht nie nicht in der Schrift. Ich bin als Apostel für die Heiden berufen worden und hat sich so gewehrt, dass es einen riesen Krach gehabt. Und sie haben den Konflikt delegiert auf Jerusalem. Die sollen schauen. Das ist ihre Aufgabe. Und dort haben sie auch lang gestritten, bis sie sich wieder gefunden haben. Übrigens, beim zweiten haben sie sich auch wieder gefunden. In 11, Vers 18 heißt, dass sie das hörten, lobten sie Gott. Das ist das Ziel. Bei allen Konflikten. Dass wir miteinander wieder zum Lob von Gott kommen. Die vierte, Rivalität zwischen zwei Leitern. Ausgerechnet der Barnabas und der Paulus kommen Streit über wegen einem Mitarbeiter, der sich nicht richtig verhalten hat. Und das Tragische bei dem Konflikt Apostelgeschichte 15, wir lesen nichts von Versöhnung. Kein Wort, dass sich die beiden versöhnt haben. Wir wissen, dass der Barnabas auf Zypern gereist ist, mit dem Johannes Markus, und der Paulus hat einen neuen Partner gesucht, den Silas, und ist in den Norden gezogen. Und beide haben unter grossem Segen gewirkt. Von Barnabas wissen wir das nicht aus der Apostelgeschichte, sondern wissen es aus der Kirchengeschichte. Von Paulus wissen wir, dass er viel Gemeinde hat dafür gründen, trotz dem Streit, wo sie nicht sich versöhnt haben. Aber wie gesagt, da müssen wir auch mehr drüber reden. Wichtig scheint mir heute Morgen, das so als kleine Zusammenfassung, unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, wenn man Streit, wenn man Uneinigkeit stehen lassen. Wir werden mehr beobachtet von der Welt, als uns bewusst ist. Ich musste einen Mann beerdigen, der vis-à-vis von unserem Gemeindezentrum in Schaffhausen gewohnt hat. Der ist nie in die Gemeinde gekommen. Und seine Tochter auch nicht. Nie in die Gemeinde gekommen. Aber als der Mann gestorben ist, ist die Tochter zu uns gekommen und gefragt, würdet ihr Beerdigung machen? Wir haben euch vom Balkon aus beobachtet und gesagt, die haben es anders, als man normal miteinander umgeht. Wir werden beobachtet. Und wenn wir eins sind, dann werden neue Leute dazukommen. Dann wird die Gemeinde wachsen. Die ideale Gemeinde gibt es nicht, habe ich bereits gesagt. Die optimale Gemeinde rechnet mit Differenzen. Übrigens gilt das auch für die Ehe. Ich habe mal gemeint, wir erreichen einen Stand, wo man nicht mehr streitet. Hast du denken. Jetzt haben wir 47 Jahre geübt, aber es passiert immer noch, dass wir einander nicht verstehen. Wir müssen damit rechnen, es wird wieder passieren. Und dann müssen wir wieder halt einen Versöhnungsschritt machen. Wir sind noch nicht im Himmel. Dort gibt es keine Sünde mehr, wenn wir am Ziel sind. Aber jetzt sind wir da. Und das Letzte. Kannst du nochmal schnell schalten. Die lebendige Gemeinde ist keine konfliktfreie, sondern eine konfliktlösende Gemeinde. Das ist die ideale Gemeinde. Konflikt lösen. Das ist unsere Aufgabe. Immer wieder neu. Und dann wird Gott seine Wunder tun in unserer Mitte. Ich möchte noch beten. Danke vielmals, Herr, dass du so viel Geduld hast, auch mit uns, wo wir deine Gemeinde sind. Du bist Haupt. Und wir beten dich an, dass du es noch aushaltest mit uns. Wie manchmal hätte sie können ablöschen. Aber du bist da. Du bist auch heute Morgen da, im Parterre. Und bist da, im zweiten Stock. Und bist da bei den Kindern und denen, die sie betreuen. Du hast Geduld. Du setzt dich immer wieder neu an. Das macht uns froh. Wir loben dich und danken dir von ganzem Herzen.